Mensch, kaum ist der letzte Bitcast vorbei, fängt schon wieder ein neuer an. Und Andreas Dick, als wenn du nie weg gewesen wärst, wir sind schon wieder hier. Wir sind wieder da.
Ja, freut mich, dich wiederzusehen. Hallo, ja,
es kommt mir so vor, als wenn es gestern gewesen wäre, aber es ist ja fast schon ein ganzer Monat. Ne?
Also ja, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich hier hinkommen darf.
Und in der Zeit ist einiges passiert. Es ist zwischenzeitlich ein bisschen wärmer geworden, das kann man so sagen.
Ja, wir haben ja eigentlich einen optimalen Verlauf der letzten Wochen und Monate gehabt. Nasser Fuß, warmer Kopf, das war so ein bisschen in der Vergangenheit das, was wir eigentlich gebraucht haben. Immer wieder mal Regen und dann aber trotzdem auch diese langen Sonnenphasen, moderate Temperaturen. Da kann der Hopfen optimal wachsen, bis zu 30 Zentimeter am Tag.
Ja, ja. Ich stelle dir nämlich die Wetterfrage nicht einfach nur so, um Smalltalk einzuleiten, sondern du betreibst das Ganze auch professionell. Du bist ja der offizielle Hopfenbauer, der Hüter des Siegelhopfens bei Bitburger, Biersommelier Andreas Dick. Und traditionell im Bitcast frage ich dich als allererstes, was ist denn so los im Hopfengarten? Was ist denn da, was geht denn da jetzt im Juli, bei dir ab?
Ja, mit dem Wetter, das ist schon der richtige Einstieg für mich gewesen. Wir leben ja mitten in der Natur und wir leben von der Natur und eben mit der Natur. Und das ist für uns, für mich jedes Mal ja spannend, wenn die Jahre so kommen und man so ein bisschen zurückschaut. Wie war das im letzten Jahr, im Juni, Juli? Wie könnte sich das dieses Jahr entwickeln? Der Hopfen ist jetzt auf Gerüsthöhe, hat die Seitenarmbildung wunderbar abgeschlossen. Er hat eben die Feuchtigkeit aus dem Boden, die Sonnenstunden. Wir machen Pflegemaßnahmen. Das heißt, wir müssen von Hand im Moment die Hopfen auf 1,50 Meter entlauben. Das machen wir dadurch. Das machen wir vor allem dafür, dass von unten dann Luft dran kommt, dass wir ja auch ein bisschen mechanisch von Hand, also ohne Herbizide, das, was von unten nachwächst, dann wegbekommen. Wir kommen nochmal Stock für Stock an jeden Stock ran, sehen, ob alles gesund ist. Also Pflegemaßnahmen, Düngemaßnahmen, das sind so die Dinge der letzten Tage.
Das heißt, du bist in voller Sommerstimmung und hast ordentlich was zu tun.
Ja, die Tage sind fangen früh an und hören spät auf. Aber das ist bei uns einfach so jetzt im Moment, da zählt's. Im Winter sieht's dann auch wieder ein bisschen anders aus. Aber das ist auch schön, wenn man jetzt draußen arbeiten kann bei den Temperaturen, bei dem Wetter. Das macht ja richtig Spaß.
Hast du eigentlich bei der ganzen Arbeit währenddessen mitbekommen, dass in Sachen Corona einiges passiert ist so bei uns? Also die Gastronomie ist teilweise wieder geöffnet unter Hygienebedingungen natürlich. Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es geht wieder aufwärts, es passiert wieder was.
Du glaubst gar nicht, wie viel Wanderer, Touristen wir endlich wieder bei uns in der Region haben. Und die wollen ja nicht nur den Hopfen sehen, die wollen den Hopfen vor allem schmecken. Und das können sie ja jetzt bei der Wiedereröffnung der Gastronomie wunderbar machen.
Und deswegen haben wir auch den Braumeister von Bitburger eingeladen, Stefan Meiner. Hi, du sitzt die ganze Zeit schon hier, bist du bei Mucksmäuschen still gewesen.
Ja, ich habe so spannend hier zugehört, was der Andreas alles erzählt hat aus seinem Hopfenfeld. Jedes Jahr immer wieder neu spannend. Und ich freue mich auch wieder hier zu sein, ja, und ein bisschen was zum Produktionsprozess zu erzählen und was wir jetzt so aktuell machen in der Brauerei.
Als ihr gehört habt, Corona, das Pandemiegeschehen lässt es wieder zu, dass wir auch mal wieder ein Bierchen in der Gastronomie trinken gehen können. Was habt ihr da als erstes gemacht? Habt ihr das schon genutzt?
Also bei mir, die ersten 3 Schlitter sind auf meinen Kopf weggegangen, ja. Also ja, mal im Ernst, also ich habe mich tierisch drüber gefreut. Es ist ja nicht nur, dass man wirklich einfach nochmal ein richtig perfekt gezapftes Bier bekommt, sondern es ist einfach der Kontakt mit den Leuten, das ist das Schnaggeln an der Theke, das Reden an der Theke, das ist ja genau das, was einem jetzt die letzte Zeit immer gefehlt hat. Also ich bin richtig froh und das ist auch Lebensqualität, ja.
Und Stefan, bei dir?
Das kann ich nur unterstreichen. Also das war auch das Erste, was ich mit meiner Familie gemacht habe, als die Gastro wieder auf hatte. Wir sind nach Trier gefahren, da haben wir so einen Italiener, wo wir ganz gerne hingehen. Der hatte draußen seine Schirme stehen und wir haben uns da hingesetzt, völlig frei, ohne Masken, ohne was man sonst so tragen musste, so wie früher, und haben einfach die Leute beobachtet, ein Bier nach dem anderen getrunken, lecker gegessen. Das ist einfach super schön. Ja. Und das ist auch nicht vergleichbar mit Biertrinken zu Hause oder im Garten, das ist auch schön. Aber in der Gastronomie, das ist ein anderes Level nochmal.
Ja, man möchte auch so ein bisschen bedient werden. Also, das ist ja auch das Schöne. Genau, ja. Wenn du einfach eben im Restaurant sitzt, in deiner Lieblingskneipe und du wirst einfach nochmal bedient. Das macht so Spaß. Ja. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja auch ein Berufszweig, der dran hängt. Ich meine, wir sind alle froh, dass wir wieder in die Kneipe gehen dürfen. Aber ich glaube, die andere Seite ist auch froh, dass er endlich wieder arbeiten darf.
Ja, ich bewundere auch so ein bisschen die logistische Meisterleistung des ein oder anderen Gastronomen. Ja, ich komme ja selber aus einer Gastronomenfamilie. Es ist ja gar nicht so einfach, von 0 auf 100 sofort wieder durchzustarten und dann jede Menge Gäste wieder zu bedienen, denen einen schönen Abend zu machen. Also da alle Achtung, dass es dann auch überwiegend reibungslos funktioniert hat. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Geht's euch auch so, wenn ihr irgendwo seid und ihr seht dann, es ist ja meistens so, wenn du am Platz sitzt, kannst du die Maske ja ausziehen, dass das so... Dass das so ein eigenartiges Gefühl war, so 1,5 Jahre bist du überall quasi in voller Montur einkaufen gegangen und jetzt sitzt du da einfach wieder so, als wenn fast nichts passiert wäre.
Doch, also ich muss mich leider wieder rasieren. Also ich fand das bei der Maske immer so schön, dass man wirklich da, also wirklich ab und zu mal so schnell morgens die Maske an, man muss nicht das bisschen Pflaumen dann wegrasieren. Aber es ist tatsächlich so, das ist ja nochmal ein Gefühl, einfach mal das Lachen von den Leuten zu sehen. Die Bedienung kommt, man hat nochmal so ein, ja, man sitzt selber am Tisch, man redet mit den Leuten, man hat nochmal ein Lächeln gegenüber. Also das ist so eine Sache, die nach 1,5 Jahren tatsächlich so kleine Höhepunkte sind. Das hätte ich nicht gedacht,
dass das nochmal kommt. Da zu sitzen und dann permanent auch Gasthörer von den Gesprächen am Nebentisch zu sein. Auch eine Situation, die man so ohne weiteres jetzt in den letzten 1,5 Jahren auch nicht mehr erlebt.
Zum Beispiel, hat man auch gemerkt. Also die Leute waren schon, die mussten das erstmal neu wieder lernen. Ja, also da, überhaupt so viele Leute auf einem Haufen und dann, ja, diese Akustikkulisse, die unterhalten sich und da raucht einer und ganz ungewohnt. Das war auch spannend zu sehen und das hat man wirklich gesehen.
Ja. Hey, ich höre ja auch immer gerne zu am Nachbartisch, muss ich sagen.
Ja,
auch das hat gefehlt.
Cool. Ja, definitiv. Und ich finde es auch schön, dann genau was du sagtest, dieses Bedienen lassen. Also wenn dann wirklich dein Bier kommt und das wird richtig hingestellt auf dem Bierdeckel und zu dir gedreht, dass man das Logo sehen kann.
Das gehört einfach super. Gehört schon dazu, das schmeckt viel besser. Ja,
weil der Andreas, das Auge trinkt mit, ja.
Ja, auf jeden Fall. Der Andreas hat mir ja beigebracht, also Bier aus der Flasche ist okay, aber eigentlich, um den vollen Geschmack zu haben, sollte man auf jeden Fall ein Glas verwenden. Das habe ich von Andreas Dick, dem Biersommelier, gelernt. Aber ich muss noch einen oben draufsetzen. Am allerbesten ist es, wenn du irgendwo in der Gastronomie sitzt und du bekommst es dann gereicht. Dann schmeckt es nämlich noch viel besser. Spielt das bei Biersommeliers auch eine Rolle? Wer bedient? Nee, doch. Vielleicht?
Ja, als Biersommelier muss man ja ehrlich sagen, also müssen wir unterscheiden. Einmal, wenn wir Biere bewerten, wenn wir Biere analysieren, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Man geht da ganz anders dran. Da sitzen wir zu Hause, haben die Biere vielleicht auch nicht ganz so gekühlt. Da brauchen wir auch nicht das eben fassfrische Bier vor uns. Aber wenn wir den Biersommelier in der Gastronomie sehen, also der letztendlich dem Kunden auch beschreiben soll, wie das Bier eben am besten bei welchem Essen genossen werden kann, da brauchen wir natürlich eine ganz andere Atmosphäre und da brauche ich das fassfrische Geschmack-Erlebnis vom Bitburger Pilz zum Beispiel. Ich brauche eine Schaumkrone drauf, ich brauche ein schönes Glas, ich brauche eine nette Bedienung, der nette Kellner, die Kellnerin, die dann zu uns kommt. Das sind alles Wertigkeiten, die wir nur in der Gastronomie haben.
Und Bitburger nimmt das Ganze nicht einfach nur hin, sondern es gibt auch etwas, um das Ganze so ein bisschen zu befeuern, um das Ganze so ein bisschen zu feiern. Stefan, ich glaube, es gebührt dir. Was hast du denn da gebraut? Was gibt's denn da
jetzt? Genau, wir haben jetzt speziell zur Eröffnung der Gastronomie ein sogenanntes Eifelbräu-Landbier gebraut. Passt super in die Jahreszeit, wie ich finde. Ist vom Biertyp ganz anders als Pilz. Also ist viel, viel milder, ist nicht ganz so bitter wie ein Pilz. Ist in diesem Fall auch filtriert, also wir haben ja noch das Kellerbier, was auch so ein bisschen billiger ist, was aber unfiltriert ist, wir haben es hier filtriert und das ist eigentlich ein super Bier, um den Sommer einzuleiten, weil davon kann man ruhig mal ein oder zwei oder drei trinken, das lädt zum Weitertrinken ein, ist sehr erfrischend. Ich stelle mir bei dem Produktionsprozess oder wo ich jetzt auch das Glas vor mir sehe, da stelle ich mir genau immer den Andreas vor, der jetzt so einen anstrengenden Tag hatte im Hopfenfeld, schwitzend, dann nach Hause kommt.
Morgen um neun.
Ohne T-Shirt natürlich.
Ja, natürlich.
Und sich dann so ein Landbier eingießt. Ja, und das passt einfach super gut. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal drauf kommen, so ein bisschen zum Brauprozess und zu den Eigenschaften.
Auf jeden Fall, deswegen bist du auch da.
Ja, natürlich. Kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also das ist, und das gibt's nur in der Gastronomie. Also wir haben gesagt, wir starten jetzt nicht wieder in einer großen Rolle mit Getränkefachmarkt und die Leute können das zu Hause verkosten, sondern wir wollten einfach so einen Bonus geben für die Gastronomie, dass die Leute wieder Lust haben, da reinzugehen und zu sagen, hey, das gibt's nur hier und das will ich gerne probieren. Deswegen gehe ich jetzt mal zur Kneipe um die Ecke oder in mein Lieblingsrestaurant und probiere mal das Eifelbräu-Landbier aus.
Und das war dir schon beim Brauen klar, dass das dann eine Edition nur für die Gastronomie ist? Also du wusstest...
Das war ursprünglich genau so geplant, ja.
Okay, das heißt, dein Team, du und dein Team, ihr wart in einer großen Mission unterwegs. Ihr wart dafür da, die Gastronomie wieder einzuläuten.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt ja auch noch Bitburger Pilz.
Für und das Theatralische bin ich doch hier. Ja.
Es gibt ja noch, also sie haben ja noch andere super Produkte, aber das ist einfach so ein kleiner Bonus noch oben drauf, ja. Dass wir gesagt haben, gut, das gibt's wirklich nur in der Gastronomie. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr da hingehen. Wenn das jetzt ein Riesenerfolg wird, wird es vielleicht mal irgendwann in der Flasche kommen, weiß ich nicht. Aber der Start ist definitiv in der Gastronomie. Und so sind wir auch zusammen mit der Produktentwicklung, mit der Nele Gens oder damals mit dem Stefan Hanke gestartet und haben gesagt, wir wollen wirklich ein Fassbier machen.
Also man könnte ja fast sagen, er ist der gelbe Engel der Bierproduktion.
Absolut.
Also, nee, es ist für mich auch tatsächlich so ein Bier gewesen, was mich dann direkt beim Restart der Gastronomie wieder in die Gastronomie bei uns im Dorf zum Beispiel geführt hat, wo man wusste, so das Bier, das kann ich nur bei mir in der Dorfkneipe zum Beispiel trinken, also nicht zu Hause oder irgendwo sonst. Und es hat richtig Spaß gemacht, das erste frisch gezapfte Eifelbräu-Landbier zu trinken.
Ich finde das Konzept auch total mutig, back to the roots, ne? Nochmal offen dazu stehen, wo kommt man denn eigentlich her? Es kann ja sein, dass dem ein oder anderen Bitburger Trinker in Europa und in der Welt gar nicht klar ist, dass das Ganze aus der Eifel kommt. Hier besinnt man sich nochmal auf seine Wurzeln, hier sagt man Eifelbräu-Landbier ist uns ganz wichtig. Da schmeckt man so ein bisschen die grüne Wiese, die Felder.
Ja, es ist halt eben wirklich ein Bier, was einfach ein ehrliches Bier ist, so würde ich es jetzt mal direkt beschreiben, also richtig schön würzig, frisch, also die Aromen, die auch jetzt so in dem Sommer natürlich auch überall in der Luft sind, vielleicht schon so ein bisschen Getreide, ein bisschen Heuaromen, das werden wir ja gleich mal probieren, wenn wir das Bier uns einschenken. Und es ist einfach ein Bier, was eben durch die Spritzigkeit jetzt super in den Sommer passt. Es ist kein schweres Bier, hat aber trotzdem genug Volumen, um einfach so ein bisschen gewissen Körper zu geben. Und jetzt haben wir so viel davon gesprochen. Sollen wir es nicht mal einschenken?
Ja, absolut. Das können wir jetzt erstmal ganz kultiviert machen. Wer öffnet? Soll ich öffnen? Ich bin ein guter Öffner. Sollen wir aufmachen?
Also wir haben ja jetzt keine Zapfanlage hier, sondern der Stefan hat uns dankenderweise was eben von den Flaschen mitgebracht, die normalerweise in der Betriebskontrolle eben zur Kontrolle dann eben abgezogen werden, also gezwickelt sind, natürlich hier ohne Etikett, also wir vertrauen drauf, dass das drin ist, was er
das
jetzt gesagt hat.
Das kann ich euch versprechen.
Aber so eine Zapfanlage beim nächsten Podcast wäre vielleicht auch nochmal schön. Also vielleicht sollten wir dann jemand aus dem Gastrobereich mal einladen oder das mal in die Gastro gehen.
Oder wegen direkt in die Gastro.
Da sollten wir eigentlich mal direkt am Kunden dran gehen.
Das sind auf jeden Fall die großen Vorteile, wenn man den Braumeister höchstpersönlich kennt. Der bringt dann auch mal so ein paar Fassbiere einfach mal in der Flasche mit in so einer kleinen extra für diesen Bitcast angefertigten Sonderabfüllung. Das finden wir sehr nett. Dankeschön.
Da haben wir wochenlang dran gearbeitet. Ich hoffe, ihr wisst das wertzuschätzen.
Ja, ist das denn so, dass du noch so Bier trinken kannst, ohne darüber nachzudenken, wie viel Arbeit das Ganze war? Oder denkst du dann, bist du da auch selbstkritisch und sagst, da könnten wir jetzt noch irgendwie noch, hätten wir noch ein bisschen einen drauf?
Definitiv. Also das ist ja gerade bei der Produktentwicklung, wenn wir neue Biere kredenzen, dann ist das ja nicht immer der erste Wurf, der dann direkt gelingt, sondern wir machen da einfach viele Versuche, verkosten das, analysieren das ziemlich ausgiebig und wählen am Schluss im Prinzip die beste Version aus. Ja, und da sind wir auch total selbstkritisch. Ja, also kann auch passieren, wir machen 4-5 Versuche, da ist nichts dabei, und dann sagen wir, nee, wollen wir unseren Kunden nicht zumuten, in Anführungszeichen. Und dann müssen wir nochmal neu ran und dann kommt das Ganze halt ein bisschen später raus.
Ja, daraus lernt man, dass ihr macht das auch als Profis nicht einfach so, zack, neues Bier, sondern das ist dann schon eine richtige Genese.
Genau, man hat eine Grundidee und weiß so, in welche Richtung man gehen will, was die Farbe angeht, was die Bittere angeht und die Stammwürze und den Alkohol, der dadurch entsteht. Aber man weiß, das ist ein Naturprodukt. Ja, man weiß nie 100%. Das ist nicht bauen mit Lego. Wenn ich jetzt die Steine zusammensetze, habe ich am Schluss ein fertiges Auto in Grün. Sondern das ist ein Naturprodukt. Und die ganzen Aromenkomponenten, die da drin stecken, im Malz und im Hopfen und teilweise auch im Wasser, die und vor allem von der Hefe auch kommen, die spielen ja alle zusammen, ja, und bilden dann wieder neue Geschmackseindrücke und der Brauer sagt Flavor-Eindrücke. Und das muss man immer berücksichtigen. Das kann man am Schluss einfach nur durch Verkostung machen. Ja.
Jetzt haben wir das Fassbier hier aus der Flasche. Gibt es denn da im Brauprozess Unterschiede, wenn man weiß, das wird ein gezapftes Bier aus für die Gastronomie? Da spielen Fässer eine Rolle. Und das ist für eine Flaschenabfüllung? Spielt das eine Rolle?
Ja, das war früher mal so. Heute ist es eigentlich nicht mehr so. Also es ist in der Tat das gleiche Bier, aber es schmeckt trotzdem anders. Woran liegt das? Das Gebinde spielt eine ganz große Rolle. Also beim Bier kann man sich eigentlich merken, es gibt 4 große Feinde des Bieres, manche sagen auch 5, weil der erste bin ich, der trinkt das immer weg. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Es gibt wirklich nur 4, das ist Bewegung, Licht, Sauerstoff und Luft und Temperatur, Wärme. Und wenn man jetzt die beiden Gebinde gegenüberstellt, also man hat jetzt ein Fass und eine Flasche, und sich diese 4 Parameter einfach anguckt, ein Fass kann ich, das ist erstmal lichtdicht, das Bier ist da drin dunkel, also es kann sich kein Lichtgeschmack entwickeln wie in einer Flasche. Das ist der erste Vorteil. Der zweite ist, ich kann super Sauerstoff oder luftfrei abfüllen. Also das ganz ist in der Flasche auch wenig drin, aber im Fassbier ist das nochmal einfacher. Dann im Fass wird nicht so viel rumbewegt. Ja, das wird vielleicht nochmal auf eine Palette gestellt, kommt dann relativ schnell zum Gastronom. Eine Flasche, die hat viele Zwischenschritte, die ist zu Hause nochmal, dann im Auto vom Kunden wackelt die nochmal hin und her. Und gut, Temperatur kann bei beiden negativ sein, wobei das Fassbier normalerweise relativ schnell ja zum Gastronom geht, während das Flaschenbier vielleicht im Worst Case vor der Tankstelle in der prallen Sonne, habe ich ja alles schon gesehen, mal eine Woche rumsteht und das schmeckt dann einfach nicht mehr frisch. Das heißt, das Gebinde spielt hier eine ganz große Rolle für den fassfrischen Geschmack, wie man auch sagt. Also da steckt ja auch das Wort Frische drin. Und das Bier an sich ist eigentlich das Gleiche, aber das Gebinde und hinterher auch der Zapfvorgang an sich, also ob ich jetzt aus der Flasche einfach in ein Glas eingieße unter Luftatmosphäre oder wirklich mit Gegendruck zapfe aus einem vernünftigen Zapfhahn, das spielt auch nochmal eine ganz große Rolle.
Das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Der Andreas und ich hatten in der letzten Episode haben wir über Biermythen geredet. Da haben wir auch über die Minutenregel beim Pilzzapfen.
Genau, die 3 oder 7 Minuten Bierregel, genau. Ja.
Was war nochmal das Ergebnis?
Also wir wollten diese 3 Minuten Biere, weil wir einfach in 2 bis 3 Zügen optimal gezapft haben. Die 7-Minuten-Regel, das ist einfach auch was von der Vergangenheit, als die Biere noch über andere Leitungen anders eingebraut waren. Zum Teil eben auch, wenn man mit Kühlschlangen gearbeitet hat, wie zum Beispiel in der Brasserie in Trier, da könnte man das noch so machen, dass das Bier angezapft wird, dann in eine Kühlschlange, also in einen Zwischenraum gestellt wird, der gekühlt ist, wo über Kühlleitungen das Bier einfach kalt gehalten wird, der Schaum sich dadurch langsam stabilisiert, keine Aromen weggehen. Dann kann man ja vielleicht mit einem 7-Minuten Bier arbeiten, aber in der Regel eben 3 Minuten. Der Schaum sollte nicht weggehen, er sollte sich stabilisieren, er sollte aufgebaut werden, sodass nachher eine schöne Schaumkrone drauf ist und dadurch auch ein optimales Aroma im Bier ist. Aber wenn ich mir jetzt hier unsere tollen Gläser anschaue, extra eben für das Eifelbräu-Landbier, das hat ja auch so ein bisschen was von einem Fass. Gib mir noch ein Fässchen rüber, also so könnte man fast sagen. Aber Eifelbräu finde ich auch ganz interessant. Eifelbräu, das erinnert mich so ein bisschen, als ich das erste Mal eben den Namen gehört habe, eben an diesen Brauereiausschank, an die Gastronomie, das Restaurant in Bitburg Eifelbräu. Und da fand ich eben das ganz schön, auch mit der Namensgebung, eben da das nochmal wiederzuspiegeln, weil genau das waren ja die Biere, die Anfänge auch eben des guten Bitburger Pilzes.
Ja, und während der Andreas jetzt eingießt, nochmal der Hinweis für euch, wenn euch die Biermythen jetzt total angekickt haben, hört auf jeden Fall in die letzten Bitcast-Episoden, da kommen wir immer wieder mal auf ganz interessante Bitburger Themen zu sprechen. In der letzten Episode ganz viele Mythen, die wir abgeglichen haben und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft haben. Während du so eingießt, welche Temperatur muss eigentlich so ein Fassbier haben? Also was
ist da so? Zwischen 5 und 7 Grad, würde ich sagen. Also ideale Trinktemperatur ist eigentlich 7 Grad. Da entwickeln sich die Aromen ganz gut. Und es ist trotzdem nicht zu warm, dass es erfrischend ist. Darunter kalt mit Eiswürfeln, wie es in manchen Ländern getrunken wird, das ist dann zu kalt. Ja. Also da kommen einfach bestimmte Aromen schlecht zur Geltung oder treten nicht so stark in den Vordergrund. Deswegen in Deutschland würde ich sagen, 7 Grad ist eigentlich die optimale Trinktemperatur.
Deshalb gehe ich ganz gerne hin als Kunde, dass ich eher ein kleines Bier auch draußen auf der Terrasse haben möchte, weil ich mag mein Bier nicht in so einem 0,4 Glas. Ich möchte es eben in einem kleinen Glas, dann lieber 1-2 Gläser mehr, aber immer schön kalt dadurch, weil sie eben, ja, man gerade so ein Bier auch wie jetzt hier mit so einem Henkel, man hat das Bier nicht mit der kompletten Handfläche umrundet, was vielleicht noch eine Temperaturerhöhung geben würde. Ja, es sieht ja super aus. Wir haben so einen richtig schönen, dunklen gelben Farbton beim Bier ja, wenn wir die Einteilung haben von hellgelb bis ins tiefschwarze, das hier könnte man so ein bisschen, ja, so ja, strohig, dunkler Strohtyp, schön von der Farbgebung her. Kohlensäure steigt schon ganz schön auf.
Ja, Andreas, ist auch deine Premiere, ne, mit dem Eifelbräu.
Es ist meine Premiere hier aus diesem Glas, aber ja, ich habe es natürlich schon getrunken.
Ah, vorbereitet. Sehr gut. Wollen wir mal probieren, oder?
Ja, gerne.
Zum Wohl, ja. Wir eröffnen jetzt auch die Gastronomie hier im Podcast.
Wir tun was.
Ja, sehr gut.
Lecker.
Du hast es gerade eben schon angedeutet, Winterbock, Maibock in die Ecke, geschmacklich. Kann man sich da denken oder bin ich da jetzt komplett
Nee, da bist du eigentlich relativ daneben, muss ich das ehrlicherweise sagen.
Nichts anderes hätte ich jetzt erwartet.
Oh Gott. Also die Bockbiere, das sind ja Starkbiere. Da sind wir in der Stammwürze über 16%. Und die sind auch sehr alkoholhaltig, weil die einfach gut in die Jahreszeit passen, in dem Winter, in die Weihnachtszeit oder der Maibock dann etwas später in den Frühjahr. Und das hier ist eigentlich ein klassisches Vollbier. Also wir haben ja 11,9% Stammwürze.
Habe ich doch gesagt, du hast mich nur falsch verstanden.
Ach so, okay. Ja, ja, ja. Das ist relativ nah beim Pilz, ein bisschen höher sogar, und dadurch resultiert auch der Alkoholgehalt, der ist hier bei 5,0, also auch ein bisschen stärker als im Pilz, klassisches Vollbier. Vielleicht so Malz, weil du eben dachtest, diese schöne Farbe, dieses Goldgelbene, die haben hier ein bisschen Münchner Malz noch mitverarbeitet.
Das ist halt etwas dunkler geworden.
Dunklere Spezialmalz, und dadurch kommt halt diese schöne goldene Farbe zustande.
Wie würde der Sommelier jetzt beschreiben, wie dieses Bier schmeckt, damit unsere Hörer jetzt möglichst einen plastischen Eindruck davon bekommen, was sie in der Gastronomie erwartet?
Kurz und knapp lecker.
Ah, sehr gut.
Also
soweit wäre ich auch schon gewesen.
Da die Sommelier-Schulung hilft bei dir.
Ja, sehr gut.
Also generell bei der, wenn wir so ein Bier verkosten, wir haben ja einen Antrunk, wir haben einen Haupttrunk und einen Nachtrunk. Und natürlich sichten wir das Bier erstmal, wenn wir das Bier bekommen. Wie sieht's von der Farbe aus? Wie ist der Schaum? Das Ganze hält man so ein bisschen gegens Licht. Das haben wir ja gerade schon beschrieben, dass wir einen schönen, kräftigen, gelben Farbton haben, der, wie Stefan ja sagt, eben aus der normalen Malzmischung plus einem Münchner Malz, was so ein bisschen mehr Rösttöne natürlich hat und dadurch eben kräftiger im Bier sich widerspiegelt. Und ja, ich trinke nochmal gerade einen Schluck, um es optimal für euch beschreiben zu können.
Ich ziehe da einfach mal mit, um das zu überprüfen.
Wir haben... Die Hopfensplittere spielt halt hier erstmal vordergründig nicht ganz so eine Rolle wie jetzt zum Beispiel bei einem Pilzbier, aber ist trotzdem für mich als Hopfenbauer, als Biersommelier doch noch da. Da werden wir später nochmal dazu kommen, welche Hopfensorten wir hier verwendet haben. Wir haben aber eine schöne Süße. Wir haben so ein bisschen was von Honig. Wir haben auch so ein bisschen was für mich. Da hat natürlich jeder einen anderen Geschmack vielleicht. Jeder hat einen anderen Schwellenwert, wie er was eben wahrnimmt. Für mich ist auch noch ein bisschen was vom Apfel mit drin. Das kann vielleicht der eine schmecken, der andere nicht. Es ist ein sehr süffiges Bier, weil es einfach von der Süße her auf der Zunge eben Spaß macht auf den nächsten Schluck. Und ja, vom Hopfen haben wir ja den Bitburger Siegelhopfen als Mischung natürlich und eben vor allem die Perle und Tradition mit hier drin verwendet.
Was ist denn der Unterschied bei der Herstellung, also aus brautechnischer Sicht, zwischen dem Landbier und dem traditionellen Premiumpilz?
Also wie der Andreas schon dachte, der Hopfen ist hier, oder die Bittere steht hier bei diesem Bier natürlich nicht im Vordergrund. Das geht mehr so ein bisschen Richtung bayerisch hell. Also das ist, es ist gut gebittert. Wir sind hier so ungefähr bei 20 Bittereinheiten für die Experten, die zuhören. Beim Pilz sind wir über 30, also deutlich weniger gebittert. Was wir sonst noch gemacht haben, ist wieder eine relativ späte Hopfengabe. Da warst du eben fast richtig mit deinem Bockbier. Da haben wir das auch gemacht.
Habe ich doch gesagt.
Da haben wir im Whirlpool, also normalerweise gibt man den Hopfen ja in die Würzepfanne. Und bei den Bockbieren, das waren so die ersten Biere, wo wir den Hopfen zusätzlich zur Würzepfanne nochmal später in den Whirlpool, das ist so das letzte Gefäß im Sudhaus, gegeben haben, um einfach das Aroma zu erhalten vom Hopfen.
Das
haben
wir auch gemacht. Das heißt Whirlpool?
Das heißt wirklich Whirlpool.
Okay, sehr gut.
Sieht ein bisschen anders aus als dein Whirlpool zu Hause, aber...
Ich stelle mir gerade Stefan Meiner vor, wie er da...
Das ist ganz schön heiß, das sind immer noch 90 Grad.
Also, wobei, das will ich sehen, wie er da rumgewirbelt wird. Das sollten wir mal machen.
Ich kenne wirklich Brauerkollegen, die waren nicht im Whirlpool, die waren in der Würzepfanne, aber nicht bei 90 Grad oder 100 Grad, sondern
okay, aber zum Reinigen.
Zur Richtigstellung, also sowas passiert bei Bitburger auf gar keinen Fall. Es läuft alles sehr hygienisch ab.
Ich schwimme da nicht rum, also okay, du musst keine Sorgen haben, dass ich da einmal durchgeschwommen bin.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Unterschieden waren wir,
ja? Ja, ganz genau. Und Genau, diese, also ganz kurz, was ist überhaupt der Whirlpool? Ist einfach das letzte Gefäß im Sudhaus und beim Kochen entsteht ein bisschen Trub, der muss wieder raus. Und der Whirlpool ist einfach ein rundes Gefäß, wo die Würze tangential eingepumpt wird und dadurch dreht sich das Ganze ziemlich schnell. Kann man sich vorstellen wie eine Teetasse, wo man mit dem Löffel rumrührt und alles, was krümelig ist oder der Brauer sagt dazu Bruch, das sammelt sich in der Mitte und am Rand kann ich dann ganz schöne blanke Würze abziehen. Das ist der Sinn des Whirlpools. Und wenn man da den Hopfen gibt, oder nicht nur, sondern wenn man da einen Teil des Hopfens reingibt, dann hat man die Chance, die Aromen, gerade von starken Aromahopfen, wie Perle oder Tradition, die wir hier verwendet haben, zu erhalten. Und das haben wir hier genau gemacht. Und das haben wir damals angefangen bei den Bockbieren, beim Winterbock, der war der einzige zu der erste, dann beim Maibock auch, jeweils mit verschiedenen Hopfensorten. Und hier haben wir es mit Tradition und Perle gemacht. Nicht so intensiv, weil der Sinn war, wie gesagt, kein hopfenaromatisches Bier herzustellen, wie es beim Bockbier, da wollten wir es wirklich genau so haben. Aber es sollte schon noch so ein bisschen das Hopfenaroma rüberkommen. Nicht stark, aber ein bisschen.
Ich habe eine doofe Frage, wird euch wundern. Landbier, ist das so ein Biertypus? Also wir machen ein Landbier, ist das so dieselbe Kategorie wie ein Pilz? Oder?
Ja, es ist eine... Es ist ja eine Unterart so ein bisschen, also Pilz, Lagerbier, das ist eigentlich eher der Biertyp. Mhm. Landbier begrenzt das noch so ein bisschen einfach auf aus der Werbesprache heraus, noch so ein bisschen, bringt den Biertrinker, den Konsumenten eher eben zu einem Bier, was traditionell vielleicht hergestellt worden ist, was einen traditionellen Ursprung hat, was einen regionalen Ursprung hat und das ist eben der Sinn dieses Landbieres.
Das funktioniert auch. Also ich stelle mir auf jeden Fall ab sofort Andreas Dick auf dem Trecker vor.
Wenn ich so viel Trecker fahren ist ja in der letzten Zeit nicht. Also es ist mehr eben direkt an der Pflanze arbeiten, also mehr Handarbeit wie Trecker arbeiten. Und deshalb passt das Landbier natürlich auch.
Sehr schön. Zur Rezeptur haben wir ja auch schon einiges gesagt. Mhm. Ja, über den Brauprozess, den haben wir ja schon angerissen, da haben wir drüber geredet. Und dein Team hatte ich auch schon erwähnt, ist ja ganz wichtig zu wissen, ne? Das machst du nicht alles als Braumeister alleine, sondern da stehen ganz viele Leute neben dir, hinter dir, die dich dabei unterstützen.
Ja, ganz genau. Also das ist ein riesengroßer Prozess, wo wir natürlich die Kompetenz, die wir im Haus haben, auch vollständig nutzen wollen. Also wenn ein neues Produkt entwickelt wird, da ist einmal das Marketing mit dabei und die Kollegen aus dem Marketing mit irgendwelchen Ideen und Benchmark-Vergleichen und so weiter. Aber auch die Produktentwicklung, das macht bei uns die Negenz aus der Versuchsbrauerei, die da auch schon eine gewisse Erfahrung hat. Die führt auch so die ersten Versuche im Kleinmaßstab im Prinzip durch. Das heißt, wir überlegen uns 4-5 Rezepturen, kann man mehr, mal weniger dann im ersten Wurf. Sie braut die mit ihrer Mannschaft dann im Prinzip. Und dann verkosten wir das Ganze, analysieren das Ganze. Wir haben also ein ziemlich großes Verkosterpanel und beurteilen das Ganze. Und entweder, wenn man Glück hat, passt schon ein Versuch von diesen ersten 4 oder 5. Wenn nicht, dann muss ich einfach nochmal eine Runde drehen. Dann überlegen wir, gut, die Bitterung ist noch ein bisschen anders oder die Stammwürze passt nicht oder die Farbe oder was uns halt nicht gefällt, drehen wir nochmal eine Runde. Und dann, der nächste Schritt ist dann, ja, wissenschaftlich sagt man Upscaling, das heißt, wir gehen dann in meinen Bereich rein und stellen das Ganze, wenn wir die finale Rezeptur haben, großtechnisch her. Also machen dann eine größere Menge, dass wir auch unsere ganzen Gastro-Kunden in dem Fall damit bedienen können.
Das heißt also, Nele Gens ist ja die neue Chefin der Versuchsbrauerei.
Ganz genau,
ja. Die dann eben auf ihren, ja, etwas kleineren Kessel, wie groß sind die Kessel ungefähr?
Jetzt mal 20 Hektar.
20 Hektar und du brauchst auf
1000.
Also erst auf dem Kleim und dann geht's dann später, wenn die Versuche gut gelaufen sind, dann zu dir
richtig,
in die große Küche.
Genau, weil wenn ich das alles ausprobieren würde und immer 1000 Hektoliter auf Gulli gehen würden, weil es nicht schmeckt, das wäre sehr teuer.
Jetzt würde mich aber mal interessieren, du sprichst ja von einer professionellen Verkostung. Das ist aber nicht so, wie ich das jetzt von Andreas kenne, wenn er mit mir eine Verkostung macht.
Ja, ich bin nicht professionell, danke.
Doch, du bist sehr professionell. Aber ich kann mir vorstellen, ihr müsst das Ganze ja wissenschaftlich auch auswerten. Sind den Leuten die Augen verbunden? Muss ich mir da so weiße Becher vorstellen, wo 1, 2 und 3 vorsteht?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also Andreas präsentiert ja das Bier hinterher, wenn es fertig ist im Prinzip, und erzählt, wie das fertige Bier ist.
Redet und redet und hört nicht auf.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Ne? Ja. wie du es genannt hast, wissenschaftlichen Verkostung, da geht es ja wirklich darum, jetzt ohne andere Sinneseindrücke, also ich sehe die Farbe nicht, also wir haben standardisierte Becher, die dunkel sind. Ich kann also nicht erkennen, ob das Bier jetzt wirklich golden-gelb ist. kann ich hinterher nochmal sagen, wenn wir die Farbe auch beurteilen möchten, haben wir einen relativ großen Verkostraum, wo wirklich jeder so eine kleine Kabine hat, kennt man vielleicht aus dem Fernsehen für andere Produkte, und kriegt dann 3 Biere oder 4 Biere, und dann gibt es verschiedene Verkostungsschemata, wo man sagt, wir machen eine Dreiecksprobe, also 2 Proben sind gleich, eine ist verschieden, man muss das erstmal rausschmecken, und dann, erst wenn man das geschafft hat, also wenn man überhaupt einen Unterschied zwischen 2 Produkten festgestellt hat, dann kommt die eigentliche Bewertung, und dann hat man so ein Formular, wo man im Prinzip sagen kann, die bittere ist so, die ist angenehm oder die kratzt oder die ist nachhängend, der Alkoholgehalt ist angenehm oder nicht, oder irgendwas, ein Geschmacksfehler kann ja im schlimmsten Fall auch vorhanden sein, das wird dann alles bewertet. Dann wird er statistisch ausgewertet, also alle Verkostungsbögen gehen im Prinzip in diese statistische Auswertung, und dann kriegt man eine Aussage. Dann kriegt man wirklich hinterher ein Resultat, wo dann steht, ja, Bier A und B wurden unterschieden und A war der Favorit.
Also das, ja, und das machen wir täglich. Ja. Das klingt nach einem absoluten Traumjob übrigens.
Ja, da sieht man aber auch,
dass Verkoster bei Bitburger, das klingt gut.
Das klingt sehr gut. Da sieht man auch, dass die guten Produkte bei Bitburger keine Zufallsprodukte sind, sondern dass da wirklich einfach ein langer Weg dahinter ist. Ich stelle mir die manchmal so vor wie so ein Künstler, die im Kopf eigentlich schon wissen, wie das Gemälde aussehen soll, aber der Weg dahin eben ja manchmal ganz interessant ist, vielleicht auch mal kurios, wenn es dann darum geht, welche Hopfensorten, welche Malzsorten gemacht und eingekauft werden müssen. Spannend. Kann man sich nicht dazu bewerben, oder? Für die Zuhörer. Geht nicht. Also es ist schon ein ausgewählter Team.
Leider gucke ich gerade so an, nach dem Motto, das ist eigentlich die Frage, die ich permanent gestellt bekomme. Und ich muss den Leuten immer sagen, wendet euch bitte an die Personalabteilung.
Nee, das ist wirklich so. Wir legen Wert in der Brauerei darauf, dass auch das Verkosterpanel sehr gemischt ist. Also wir wollen da nicht nur die Bierexperten, die jetzt alle viel Aromen sofort rausschmecken würden, sondern wir wollen auch ganz Leute, die jetzt nicht gelernt haben. Also da sind dann auch Leute vom Einkauf dabei oder aus ganz verschiedenen Bereichen, die jetzt nicht so das Bierfachwissen haben. Einfach um deren Urteil im Prinzip auch nochmal als neutrale Schiene mit in diese Bewertung einfließen zu lassen.
So viel Aufwand, alles für das Eifelbräu-Landbier. Ja, da haben wir jetzt auch die Verkoster kennengelernt. Und was ganz interessant ist, hast du gerade eben gesagt, Andreas. Du hast die Hopfensorten benannt. Perle und Tradition.
Genau.
Wie kommen die zu den Namen?
Ja, wir müssen ja, wenn wir uns die Hopfensorten anschauen in Deutschland, einteilen in Aromahopfen, Bitterhopfen und Flavorhopfen. Mhm. Und wir haben bei den Aromahopfen vor allem haben wir alte Landsorten, die sind so benannt nach dem Ursprungsgebiet, wo sie eben herkommen. Hallertauer, Tettnanger, Spalter, Jura, Hersbrucker Hopfen. Dann haben wir Hopfensorten, die aus dem, Versuchsanstalt in Hüll in Bayern entstanden sind. Und diese Versuchsanstalt hat vor einigen Jahren, also die Perle zum Beispiel, ist ja Anfang der 70er, Mitte der 70er gezüchtet worden. Man hat einen Namen gesucht. Man hatte damals eine Reihe eben guter Hopfensorten schon eben im Petto. Und dann hat man gesagt, okay, die benennen wir nach Edelstein. Also gab es dann die Perle, es gab den Saphir, es gab den Opal, es gab den Diamant. Und die Hopfensorten, die wir jetzt heute zur Verfügung haben, die werden sich so ein bisschen danach richten, vielleicht nach Kultur, nach Musik. Da wird es eben ganz interessante Namen geben. Die Tradition hat ihren Namen gefunden, weil sie züchterisch zurückgeht auf eine alte Landsorte, auf den Hallertau Mittelfrüh. Und da sollte eben genauso wie beim Eifler Eifelbräu-Landbier dann so einen Namen gefunden werden, der eben diese Tradition ein bisschen widerspiegelt. Und so ist dann der Name von der Tradition gekommen.
Das Verrückte ist, ich habe die Frage mit ihm nicht abgesprochen gehabt und einfach mal gesagt, jetzt kriege ich ihn, jetzt kommt er ins Hängen, aber er kann es 1A beantworten. Das ist unglaublich.
Er ist einfach Hopfenbauer und absoluter Experte auf seinem Gebiet. Ja, den lässt man nicht so leicht aus der Reserve.
Also beim Hopfen nicht, das schaffst du nicht. Nee.
So, das Eifelbräu-Landbier nochmal kurz zusammengefasst. Wie schmeckt es außer lecker? Kurze Geschmacksbeschreibung nochmal zum Schluss.
Ja, wir haben ein richtig schönes, süffiges, für mich einfach zwar nicht hopfenbetontes, aber leicht nach Honig schmeckend, ein sehr malzbetontes Bier, ein sehr spritziges Bier, für mich ein ideales Sommerbier.
Verfügbar in der Gastronomie, das Ganze gibt es als Fassbier, da liegt natürlich die Frage auf der Hand, die große Frage, wann kommt's denn mal in der Flasche? Das kann uns, glaube ich, nur Stefan Meiner hier beantworten. Und der guckt schon wieder nach rechts oben und denkt sich, ja, schon wieder so eine Frage.
Nee, überhaupt nicht. Ja, schwierige Fragen. Das hängt natürlich auch vom Erfolg ab. Ja? Ja. Also wenn das in der Gastronomie gar nicht läuft und die Leute sagen, oh, was ist denn das hier?
Kann ich nichts mit anfangen? Das glaube ich nicht.
Ja? Dann wird das sicherlich nicht in der Flasche kommen. Aber wir gehen alle davon aus, dass alle sagen, boah, das ist ja richtig gut hier und das hätte ich gerne auch mal zu Hause. Und wenn es dann Erfolg wird, dann wird sicherlich auch irgendwann in der Flasche kommen. Ja,
da bin ich. Dann sind wir mal gespannt, was mit dem Eifelbräu Landbier passiert. Wenn ihr Themenvorschläge, Ideen, Anregungen zu dieser aktuellen Folge habt oder zum Bitcast allgemein, wendet euch gerne an uns, wendet euch gerne an Bitburger über Facebook, Instagram oder den Bitburger Live-Chat auf der Webseite. Mit dem Stichwort Bitcast könnt ihr gerne auch eure Themen einreichen, da freuen wir uns drauf. Und Andreas, Stefan, was ist denn jetzt? Wann gehen wir jetzt zusammen hier mal ein Bier trinken?
Jetzt.
Also auch mal extern. Wir sind ja gerade im Studio.
Genau.
Ja, machen wir jetzt.
Das Wetter ist perfekt, die Sonne
schön raus.
Warm draußen.
Alle hier getestet, genesen, ne?
Auf jeden Fall. Jetzt geht's in den Biergarten.
Ja, sehr gut. Oder geimpft. Ja, okay. Alles klar. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Stefan. Ich hoffe, wir finden noch viel Gelegenheit, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast bist. Weil das bringt mal ein bisschen Sachlichkeit neben Andreas rein. Ja, das finde ich auch
ganz cool. Du sitzt immer noch zu weit weg. Also
das ist der Sicherheitsabstand. Der gilt ja nach wie vor, ne, Andreas?
Irgendwann fliegen hier die Gläser noch über den Tisch.
Nee, dafür sind die zu schade.
Okay, ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.